Herzlich willkommen zu unserem NER-Podcast. Mein Name ist Michelle Altem-Panjabi und ich bin Project Lawyer im Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Gästen zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir, die sind aus München zugeschaltet, nämlich Paul Tophoff und Tülay Bika. Hello.
Hallo, liebe Michelle, grüß dich.
Hi, Michelle.
Hi. Wollt ihr beiden euch vielleicht einfach mal kurz in ein bis zwei Sätzen vorstellen? Das machen wir ja immer so. Und
ich würde sagen, Ladies first.
Ja. Also Tülay Bika, ich bin Partnerin an unserem Münchner Standort und spezialisiert auf Arbeitsrechtscompliance, insbesondere Fremdpersonaleinsatz, und bin eben auch die Schnittstelle zu unserer Compliance-Abteilung.
Paul Tophoff, mein Name. Ich bin Senior Associate am Düsseldorfer Standort, darf aber heute hier im schönen München bei dir sein, liebe Tülay. Ich freue mich sehr. Ich bin im gesamten Bereich des Arbeitsrechts tätig und habe heute mit Tülay ein paar nette Entscheidungen mitgebracht.
Ja, sehr schön. Dann machen wir gleich weiter mit den Rapid-Fire-Fragen. Jetzt habt ihr euch schon vorgestellt, aber ich habe natürlich noch drei Fragen mitgebracht, die ihr mit einem Wort beantworten könnt. Ready?
Ja.
In welcher Reihenfolge denn, liebe Michelle?
Gerne wild durcheinander. Hier gibt's keine Regeln.
Das kriegen wir, glaube ich, hin, Tülay.
Wild.
Okay, also los geht's. Strand oder See?
Strand.
Fangen wir mal leicht an.
Strand auch.
Hund oder Katze?
Katze.
Ich zögere gerade.
Weder noch.
Weder noch, ja.
Weder noch.
Aber um gute Stimmung zu Hause zu machen, Hund.
Ich bin auch pro Hund, auf jeden Fall. Okay, letzte Frage. Anruf oder E-Mail, um mal ins Büroleben zu gehen?
Anruf.
Anruf? Und du, Paul?
Anruf.
Definitiv Anruf. Am liebsten natürlich persönlich. Deswegen bin ich ja auch extra in München geblieben.
Sehr schön. Ich glaube sogar eher E-Mail. Ich habe gerne alles schwarz auf weiß.
Nein.
Okay, aber.
Aber du machst doch Compliance, liebe Tülay.
Ja, eben, da wollen wir gar nichts schwarz auf weiß.
Okay, los geht's. Lass uns starten. Fang einfach mal an. Wir wollen uns heute über das letzte Jahr unterhalten, was es da so für Entscheidungen gibt. Da gab es ja einige kuriose Urteile. Zum Beispiel hat das LAG Nürnberg eine Entscheidung getroffen zu einer fragwürdigen Bewerbungsabsage. Da hat der Arbeitgeber eine Stelle ausgeschrieben für Bestücker für eine Digitaldruckmaschine. Dort hieß es unter anderem, was die Skills angeht, dass Fingerfertigkeit bzw. Geschick notwendig ist. Darauf hat sich dann ein Mann beworben und die Bewerbung wurde abgelehnt mit der Begründung, dass ausschließlich flinke Frauenhände gesucht werden. Der Bewerber hat dann sich natürlich diskriminiert gefühlt, kann ich absolut nachvollziehen, und hat eine Entschädigung verlangt. Vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, was der Arbeitgeber dann daraufhin gesagt hat, also wie er reagiert hat.
Ja, also ich würde gerne mal starten, weil ich habe mich bei der Entscheidung natürlich gleich angesprochen gefühlt, weil ich bin nämlich nicht nur klein, ich habe auch sehr kleine Hände, deswegen musste ich wirklich lachen, als ich die Entscheidung das erste Mal gelesen habe.
Sind die auch flink?
Und ja, ich habe flinke und kleine Hände.
Also kannst du doch E-Mails schnell schreiben.
Da kannst du auch als Bestücker arbeiten.
Ja, genau, das ist mein Plan B, liebe Michelle. Wenn ich mal nicht mehr als Anwältin tätig sein möchte, dann werde ich kleine Modellautos bauen. Da wird sich mein Sohn auch super freuen, dass seine Mama einen vernünftigen Job hat. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall sehr angesprochen gefühlt. Was halt man denn da von der Entscheidung? Also man muss ja vielleicht erst mal feststellen, die Stellenausschreibung selber, die war ja noch konform. Ja, also der Stellenausschreibung selber hat sich keinerlei Diskriminierung entnehmen lassen. Und die haben sich den Bewerber auch gar nicht angeschaut in einem Vorstellungsgespräch, sondern die haben tatsächlich einfach über eine Internetrecherche haben sie sich Bilder vom Bewerber angeschaut und dann eben über diese Internetbilder hin die Hände bewertet, ja, und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass die Hände eben ja zu groß und zu männlich sind, um Modellautos zusammenzubauen.
Ich habe hier mal aus der Entscheidung den Wortlaut der Ablehnungs-E-Mail. Ja, also in der Stellenausschreibung schrieben sie ja auch noch, Fingerfertigkeit und Geschick sei erforderlich. Und dem Bewerber wurde geschrieben, sehr geehrter Herr D., vielen Dank für Ihre Bewerbungsunterlagen. Unsere sehr kleinen, filigranen Teile sind eher etwas für flinke Frauenhände. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie für diese Stelle nicht in Frage kommen.
Das ist schön, oder? Aus dem echten Leben gegriffen. Ja, Paul, was meinst du denn? Hat der Bewerber eine Entschädigung bekommen? Was hältst du denn hier für gerechtfertigt?
Er hat am Ende eine Entschädigung bekommen. Das Arbeitsgericht Nürnberg hat ihm zunächst eine Entschädigung in Höhe von 3.300 Euro zugesprochen. Das LAG Nürnberg hat dann die Entschädigung auf 2.500 Euro reduziert. Als ich so am Wochenende durch München gegangen bin, liebe Thülei, eine sehr schöne Stadt übrigens.
Ich weiß, ja.
Mich wundert nicht, dass ihr hier in Bayern diese Entscheidungen habt. Ja, ich war nämlich am Samstag auf dem Viktualienmarkt und sah ein schönes Schild, wo drauf stand, Spülerin gesucht. Ja, also das AGG ist hier in Bayern offensichtlich noch nicht ganz angekommen.
Wohlgemerkt nicht Spüler / in, sondern nur Spülerin.
Okay, aber gehen wir mal also zu der...
Die Entscheidung vom LAG Nürnberg, um das einmal zu sagen, zeigt eben, kommt nicht nur darauf an, ja, wie ich die Stellenausschreibung genau formuliere, sondern als Arbeitgeber muss ich auch im weiteren Bewerbungsprozess das AGG beachten. Also auch bei der Ablehnung muss ich drauf aufpassen. Ich meine, da gibt's ja noch eine bekannte Entscheidung. Ich glaube, das war in Heidelberg spielte das, wo eine Kandidatin die Bewerbungsunterlagen zurückbekommen hat und ein Post-it auf den Bewerbungsunterlagen drauf war. Mhm. Und dort auch über dieses Post-it eine Diskriminierung stattgefunden hat. Ja, man muss also als Arbeitgeber wirklich aufpassen, wie man in dem Bewerbungsprozess sich verhält und nicht vorschnell eine Ablehnung mit diskriminierenden Merkmalen begründen.
Und das gilt umso mehr, weil man eben wissen muss, im AGG trägt der Arbeitgeber eben die volle Darlegungs- und Beweislast, dass eben in keiner Art und Weise diskriminiert wurde. Ja, deswegen muss man hier einfach umso vorsichtiger agieren.
Aber gehen wir doch nochmal zurück zu der Entschädigung. Paul, du hast gesagt, er hat eine Entschädigung bekommen. Wie ist die denn ausgefallen? Weil ich habe gelesen, dass in der Berufung, also dass in Berufung gegangen wurde und dass die Entschädigung dann dort durch das LAG Nürnberg nochmal reduziert wurde. Gab es dafür Gründe? Kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen? Oder ihr?
Also das LAG Nürnberg hat die Entschädigung auf 1,5 Bruttomonatsgehälter angesetzt. Es hat dabei berücksichtigt, dass der Bewerber auch dann, wenn er nicht diskriminiert worden wäre, die Stelle nicht bekommen hätte. Ja, die Obergrenze 3 Bruttomonatsgehälter aus § 15 Absatz 2 Satz 2 des AGG wurde hier also zur Hälfte ausgeschöpft, der Rahmen.
Das ist ja eine Obergrenze und innerhalb der Grenzen kann man eben natürlich nach billigem Ermessen festsetzen. Ja, und genau das hat das LAG eben hier getan.
Aber das sind doch auch, Thüler, das sind ja Einzelfallentscheidungen am Ende, die genaue Höhe. Ja. Das kann man auch nicht vorhersagen.
Okay, super. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr gehen wir direkt mal zur nächsten Entscheidung, weil wir haben ja noch ein paar, die wir uns anschauen wollen. Bei der nächsten Entscheidung ging es um eine Entscheidung vom Arbeitsgericht Wuppertal. Da ging es um eine Kündigung nach einem Trinkgelage auf dem Firmengelände. Wir wissen ja alle, wie Firmenfeiern so sind. Also die können ja ganz feuchtfröhlich sein. Und in dem Fall war es eine betriebliche Weihnachtsfeier, die eigentlich außerhalb des Firmengeländes stattgefunden hat. Der Kläger ging aber mit zwei Kollegen im Anschluss an die Feier zurück aufs Firmengelände. Und ja, wollt ihr mal erzählen, was dann da passiert ist?
Ja, es klingt eigentlich so ein bisschen wie unsere Abteilung und Firmen feiern. Deswegen kann ich zum Einstieg zu der Entscheidung nur sagen, ja, können wir froh sein, Paul, dass wir noch nicht gekündigt wurden, wir beide.
Also nur um das klarzustellen, ich bin immer ganz brav bei diesen Feiern.
Absolut, absolut. Nein, also es ist so, und da werden sich jetzt sicherlich einige wiedererkennen, dass die Kollegen allesamt tätig eben in der Weinbranche, die wollten nach der Feier halt einfach noch weiter feiern, wie das halt so oft ist, wenn man schon leicht angeheitert ist und schon total in Feierstimmung. Die sind dann einfach zurückgegangen aufs Firmengelände, haben mit der Karte eines der Kollegen eben das Tor geöffnet, haben sich 4 Flaschen Wein geholt. Ich finde das noch relativ moderat, ja, für 4 Leute, 4 Flaschen Wein.
Vor allen Dingen, nachdem ja, schon was getrunken wurde. Da sind dann 4 Flaschen für 4 Personen natürlich absolut in Ordnung.
Absolut, sehe ich auch so. Es sind ja alles große, ausgewachsene Männer.
Ich könnte es nicht mehr. Ich merke, dass ich alt werde. Wein schlägt mir zunehmend auf den Magen, liebe Thülei. Also bei der nächsten Firmenfeier bitte für mich etwas anderes.
Werden wir berücksichtigen. Ja, aber was haben die 4 dann gemacht? Die haben eben nicht nur die 4 Flaschen Wein getrunken, natürlich ohne sie direkt zu bezahlen, sondern da wurden dann eben auch die Zigarettenstummel irgendwie auf den Boden geschmissen, eine Mandarine wurde an die Wand geworfen und einer der Kollegen hat sich dann eben zur später Stunde noch neben die Eingangstür erbrochen. Also klingt nach einer guten Party auf jeden
Fall. Klingt, als wären vielleicht 4 Flaschen doch zu viel gewesen.
Es kam jedenfalls, wie es kommen musste, die wurden natürlich gekündigt. Ja, einer der Gekündigten hat dann eben Kündigungsschutzklage erhoben. Und ich finde es halt so nett, wie das Arbeitsgericht Wuppertal das dann begründet hat, die Entscheidung. Die haben eigentlich ja ganz menschlich entschieden, dass eben die Kündigung unwirksam war, da eine vorherige Abmahnung erforderlich gewesen sein soll. Ja, das lässt sich hören, finde ich, das lässt sich hören, weil eben berücksichtigt wurde, gut, die waren schon alle alkoholisiert, ja, nicht mehr so ganz klar bei Verstand. Es drängt sich jetzt auch nicht jedem auf, dass man nicht irgendwie mit den Kollegen noch aufs Firmengelände kann, weil die können ja mit dem Schlüssel eben öffnen. Ja, das macht der Paul auch immer für uns, wenn wir in Düsseldorf feiern. Psst.
Also wirklich, ich bin schockiert, liebe Tür, ich bin schockiert. Ja?
Also es drängt sich nicht jedem auf, dass das verboten ist. Ja, das hat das Gericht schon richtig erkannt.
Und ich würde sagen, in der Entscheidung, wenn wir das jetzt mal übertragen auf unsere Firmenfeiern, ja, wärst du hier der Kläger bzw. die Klägerin, denn das Arbeitsgericht Wuppertal hatte es ja auch damit begründet, dass die Abmahnung ausreichend sei, dass der Kläger ortsfremd sei, denn er war im Außendienst tätig. Er wusste also nicht, was so die Abläufe seien. Mhm. Wenn es um die Verköstigung von Wein geht. Ja. Vielleicht hat das Arbeitsgericht Wuppertal auch berücksichtigt, dass der andere Kollege die Weinflaschen im Nachhinein bezahlt hat. Das mag sein. Ja.
Was aber nicht das LRG rechtfertigt, Düsseldorf, dass da so ein Chaos passiert ist. Also da könnte ja jeder sagen, wir machen Chaos, wir werfen, Mandarinen an die Wand und machen absolute... Also da rechtfertigt's ja auch nicht, wenn die Weinflaschen bezahlt wurden. Das macht's ja nicht besser.
Ich merke schon, ja, Michelle, ja, fühlt sich wohl dem LRG Düsseldorf etwas näher. Ja. Wie hat das LRG Düsseldorf entschieden, Thülei?
Ja, dass trotz des erheblichen Fehlverhaltens eine vorherige Abmahnung nicht doch, dass sie entbehrlich gewesen sei. Ja, also nach dem LRG Düsseldorf ist die Kündigung eben unwirksam, weil, und auch das möchte ich zitieren, Es sei offensichtlich, dass man als Mitarbeiter nicht nach beendeter Weihnachtsfeier mit der Chipkarte des Kollegen gegen Mitternacht die Räume des Arbeitgebers betreten dürfe, um dort unbefugt 4 Flaschen Wein zu konsumieren und eben weiter zu feiern. Da haben wir ein Problem, Paul, ne? Scheiße für die nächste Feier.
Naja, der entscheidende.
Wenn das so offensichtlich ist.
Ich würde mich auf den letzten Satz der Entscheidung berufen und sagen, Anhaltspunkte für eine dem Kläger erkennbare Duldung dieses Verhaltens seitens der Arbeitgeberin seien nicht ersichtlich. Wir müssen also dafür sorgen, dass unser Arbeitgeber das duldet, liebe Thülei. Und ich glaube, da könnten wir in dem Bereich, könnten wir gegebenenfalls schon gekommen sein.
Der Chef muss einfach mitkommen. Und dann ist alles gut.
Genau, dann kann man nichts machen. Aber jetzt schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz, um das auch mal juristisch zu beleuchten, die Pflichtverletzungen an. Weil was haben wir denn hier für Pflichtverletzungen? Wir haben eben einmal die Straftat zulasten des Arbeitgebers, weil eben die 4 Flaschen Wein konsumiert wurden, ohne die gleich zu bezahlen. Wir haben einen Verstoß gegen das bestehende Alkohol- und Rauchverbot im Unternehmen und noch die Verschmutzung des Aufenthaltsraums. Ja. Alles schon, und so haben das beide Gerichte festgestellt, erhebliche Pflichtverletzungen, ja, die eben an sich die Kündigung des Arbeitsverhältnisses immer rechtfertigen können. Ja. Und der Rest ist dann, wie so oft, Paul, im Arbeitsrecht eine Einzelfallentscheidung.
Ja, ja, und auch ganz wichtig, ne? Also auch wenn ich im Nachhinein irgendwie den Schaden wieder gut mache. Das kann sich mal positiv auswirken für den Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzverfahren, aber das ist eben nicht zwingend so. Ja, also auch allein das Bezahlen der Flaschen im Nachhinein führt nicht dazu, dass die Kündigung unwirksam wird. Also, Chef mitnehmen oder noch besser vorher fragen.
Genau, Alkohol bezahlen und keine Mandarinen an die Wand werfen. Das sind unsere Learnings.
Ist alles notiert.
Sehr gut.
Ja. Okay. Im Juni können wir ja üben.
Ja,
dann. Liebe Michelle, im Juni üben wir.
Aber da sind wir ja dann nicht hier vor Ort. Da sind wir dann ja, das ist ja nicht auf dem Firmengelände. Okay, Spaß beiseite. Kommen wir zur nächsten Entscheidung. Da geht's allerdings schon wieder um eine Party. Also das ist sehr partylastig hier. Diesmal kam es aber zu einem anderen Ergebnis, und zwar wurde entschieden, dass ein Sprung vom Partyschiff nach der Betriebsfeier keine ordentliche Kündigung rechtfertigt. Was war hier los?
Ich glaube, da darf ich einsteigen als Düsseldorfer. Ja, das ist ja. Auch wenn es in Köln spielt. Ja, die Arbeitgeberin sitzt aber hier in Düsseldorf, deswegen wurde das Ganze vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf beziehungsweise auch dem LAG Düsseldorf verhandelt. Worum ging es? Es ging um eine Firmenfeier auf einem extra dafür angemieteten Partyschiff am Kölner Rheinufer. 230 Mitarbeitende. Ab 14 Uhr wurde der Alkohol ausgeschenkt. Das ist früh. Ja. Nach 22 Uhr, sagen schon eine erhebliche Zeit, kam es dann zu dem Vorfall. Der Arbeitnehmer, der dann später gekündigt wurde, ging vom Bord, also er sprang noch nicht direkt vom Bord, er ging ans Ufer, entkleidete sich dort bis auf die Unterhose. Er schwamm dann vom Ufer aus einmal um das Schiff herum und, so heißt es, so bekleidet, lief er dann wohl auch noch einmal über das Partydeck. Jetzt muss man ihm erstmal lassen, also im Rhein, um so ein Schiff drumherum zu schwimmen, ohne dass einem was passiert. Das ist schon ein glücklicher Zufall, weil die Strömung im Rhein ist ja doch erheblich. Thüler und ich kennen das, weil wir vor 2 Jahren, wir sind nicht vom Bord gegangen, aber wir haben eine Rafting-Tour gemacht auf dem Rhein. Und da haben wir schon gemerkt, das ist schon eine ordentliche Strömung, da will man eigentlich nicht im Rhein schwimmen. Der Arbeitgeber hier, der fand das aber alles gar nicht so lustig. Er hörte den Betriebsrat an und dann kündigte er dem Arbeitnehmer. Und der Vorwurf, der hier im Raum stand, war die massive Störung des Betriebsfriedens. Er habe sich, also der Kläger habe sich in Gefahr gebracht, aber auch die Kolleginnen Warum? Weil die sich möglicherweise zu veranlasst gesehen haben, dem Kläger am Ende zu helfen. Was natürlich auch für die eine erhebliche Gefahr darstellt, wenn sie beispielsweise selber in den Rhein gesprungen wären. Und ich meine, das ist jetzt nur so am Rande, ob das ein Kündigungsgrund ist, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Die Stimmung auf der Feier, ja, sei danach gekippt.
Kann man sich gar nicht vorstellen, ne?
Meinst du, bei uns wäre die Stimmung erst auf den Höhepunkt gekommen?
Das glaube ich
nein.
auch.
Nein, 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 nein.
Aber nochmal zu den Mitarbeitern vielleicht ganz kurz. Ist es nicht deren eigene Entscheidung, ob sie da helfen wollen oder nicht? Ja, ich meine, wenn man jemanden da im Wasser sieht, hat man schon das Bedürfnis zu helfen. Aber letzten Endes, wenn sie sich damit in Gefahr bringen, würden sie sich wahrscheinlich dazu entscheiden, eher nicht zu helfen. Also kann man das als Begründung anbringen? Weil letzten Endes ist es doch deren Entscheidung. Sie wurden ja nicht gezwungen.
Am Ende ist das ja eine Frage auch der unterlassenen Hilfeleistung möglicherweise. Das ist ganz schwer abgrenzbar, glaube ich. Ja, wie man das sieht. Natürlich, sich selber muss man nie in Gefahr bringen. Das ist wohl so. Aber entscheidend ist sicherlich hier auch der Impuls, der gesetzt wird.
Und was im Vordergrund stand, war ja eben das unangemessene Verhalten, ja, dass ich eben auch auf einer Betriebsfeier, selbst wenn ich eben getrunken habe, muss ich mich eben noch angemessen verhalten, ja, und darf da eben auch nicht den Arbeitgeber in so eine Bredouille bringen, ja. Aber ich finde es auch immer lustig hier, der unterschiedliche Maßstab, der eben hier angesetzt wird. Also wir haben ja gerade bei der vorherigen Entscheidung gehört, da ging die Kündigung dann zumindest nach dem LAG durch, ja. Und hier die Kündigung ist eben gescheitert, zum einen wohl an der unwirksamen Betriebsratsanhörung, aber eben auch, weil eine vorherige Abmahnung erforderlich gewesen sei. Ja, also da sieht man schon, es sind am Ende des Tages alles Einzelfallentscheidungen. Hier hat sicherlich noch mit rein, oder es ist mit reingeflossen in die Entscheidungsfindung, dass der gekündigte Mitarbeiter eben ein Trainee war, ja, noch ein sehr junger, vielleicht eher unvernünftiger Mitarbeiter, der sich auch der Konsequenzen vielleicht gar nicht so bewusst war. Ja, all diese Einzelfallindizien fließen dann eben mit rein in die Entscheidungsfindung. Aber lustig, das sieht man schon, da ist was los, ja, in Düsseldorf und in Köln. Die wissen auf jeden Fall zu feiern, ja, aber genauso wie wir Münchner. Vielleicht nur am Rande, bei mir häufen sich dann um die Wiesenzeit, habe ich tatsächlich auch sehr viele verhaltensbedingte Kündigungen auf dem Tisch, mit eben sexueller Belästigung von Kollegen an der Wiesen und. Unangemessenes Verhalten, Schlägereien, alles, was dazugehört. Deswegen, ja, das ist in München immer die Wiesenzeit, wo sich bei uns diese Fälle häufen.
Das kann ich mir vorstellen. Okay, switchen wir mal zum nächsten Morgen nach der Betriebsfeier. Angenommen, ihr seid total müde, weil es ging total lang, ihr seid vom Partyschiff gesprungen, ihr habt Mandarinen an die Wand geworfen und seid am nächsten Tag total müde im Büro und braucht ganz dringend einen Kaffee. Und auf dem Weg zur Kaffeemaschine stolpert ihr, weil ihr noch nicht so ganz wach seid, und stürzt und verletzt euch. Wie sieht's hier mit der Versicherung aus? Ist der Weg zur Kaffeemaschine im Büro, ist der versichert?
Ja, Michelle, Gott sei Dank, ja, es ist ein Arbeitsunfall. Da muss man vielleicht noch dazu erklären, wenn man sich ganz normal, wie das ja in den meisten Büroräumlichkeiten der Fall ist, wenn man einfach nur den Gang vorläuft wie bei uns und da dann sich einen Kaffee bei der Kaffeemaschine holt, das ist auf jeden Fall sowieso immer versichert, ja. Aber hier war eben das Besondere, der Kaffee- und Getränkeautomat befand sich eben in den Sozialräumlichkeiten, ja, also sozusagen im Kantinenraum. Und deswegen hat sich die Frage gestellt, hört denn der Versicherungsschutz auf, sobald ich eben den Arbeitsbereich verlasse und eben in die Kantine gehe, ne? Kantine, Essen ist ja eigentlich der privaten Lebensführung zuzuordnen. Oder wie sieht's eben aus, wenn ich mir in der Kantine einen Kaffee hole? Ja, weil Kaffee, das wissen wir alle, ist unerlässlich, um eine ordnungsgemäße Arbeitsleistung zu erbringen. Und ja, Gott sei Dank hat's LAG Hessen nochmal bestätigt. Der Weg zur Kaffeemaschine, auch wenn sie eben sich in den Sozialräumlichkeiten oder in der Kantine befindet, das ist ein Arbeitsunfall und dementsprechend versichert. Also good to know, ja.
Good to know, ja. Wie ist es im Homeoffice? Ja, da ist es ja auch. Im Homeoffice besteht auch der Unfallversicherungsschutz. Und da werden dann sicherlich die gleichen Maßstäbe anzusetzen sein. Der Weg hin ja, der Konsum nein. Das gleiche gilt ja auch für den Toilettengang. Auch dort, wobei man da ja mal sagen muss, da geht es Arbeitnehmern schlechter als Beamten. Ich habe, ja, in Vorbereitung auf heute habe ich nochmal nachgeguckt, ich hatte es in dunkler Erinnerung noch aus meiner Examensvorbereitung. Ich habe es nochmal rausgesucht. Und die schöne Stelle gefunden, entgegen der üblichen Interpretation von Sozialgerichten ist der Toilettengang bei Beamten keine eigenwirtschaftliche Tätigkeit. Demnach ist ein Unfall auf einem Behördenklo dem Dienstherrn zuzuordnen.
Das ist ja grandios, sehr schön.
Bei Arbeitnehmern endet der Unfallversicherungsschutz an der Toilettentür.
Gut zu wissen. Das werde ich berücksichtigen das nächste Mal. Ja, aber hier was man vielleicht auch noch mal hervorheben muss. Hätte sich die Dame, die eben ausgerutscht ist auf dem Weg und sich, ich glaube, die hat sich einen Lendenwirbelbruch zugezogen, hätte die sich keinen Kaffee geholt, sondern was zu essen, dann wäre sie nicht versichert gewesen. Ja, das hat das Gericht noch mal hervorgehoben. Es ist eben wirklich der Gang zur Kaffeemaschine, der mitversichert ist. Das finde ich auch interessant. Ja, die Stulle ist nicht versichert, der Kaffee schon. Ja, bemerkenswert, was so manchmal entschieden wird. Ja, aber das wissen wir ja alle, Kaffee trinken ist in jedem Fall eine betriebsbezogene Tätigkeit.
Ich meine, als ich hier heute Morgen reinkam in euer Büro, liebe Thüler, ja, erblickte ich euch ja auch gleich beim Kaffee trinken. Ja, es ist, gehört also dazu, ist wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir alle gerne im Büro sind.
So ist es. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu einer ganz lustigen Entscheidung.
Ja, das meiner Meinung nach ist das Urteil das Skurrilste, was wir heute besprechen. Da ging es um den Kündigungsgrund Genitalien im Getränkefach eines Fahrzeuges. Es ist einfach der Wahnsinn, womit sich Gerichte so befassen müssen. Erzähl doch mal, was hier los war. Also es reißt ja nicht ab mit den skurrilen Themen.
Paul, ich würde sagen Daily Business, oder? Daily Business in der Baubranche.
Naja, dass es in der Baubranche ein bisschen derber vielleicht mal zur Sache geht. Ich glaube, das haben wir alle schon mal mitbekommen. Aber hier in der Entscheidung ging es darum, dass sich der Kläger und der Zeuge dann in dem Verfahren, die haben sich gestritten. Ja? Und der Kläger fragte dann, ob der von diesem und zeigte dann auf den Zeugen gerade beladene Transporter dem Schwein gehöre. Ja? Derbe Sprache, damit fing es an. Und nachdem ihm das bestätigt wurde, ging der Kläger zu dem Fahrzeug, öffnete die Fahrertür weit, entblößte sich, ja, und hängte dann seine Genitalien, das Gericht schreibt, Klammer auf, Penis und Hoden, Klammer zu, in das Getränkefach der Fahrertür.
Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Dabei berührt...
Sau witzig, oder? Ich habe mich weggeschmissen.
Das Gericht stellte auch noch fest, dass die Genitalien die Innenverkleidung berührten. Ja. Dabei soll der Kläger, so die Feststellung des Gerichts, durch seine Haltung und durch Geräusche so getan haben, als ob er seine Notdurft verrichtet. Reicht das für eine Kündigung, liebe Thüler?
Ich würde tatsächlich sagen, ja, auch wenn es in der Baubranche ein bisschen ungehobelter vielleicht manchmal zugehen mag. Ja, auf jeden Fall, da ist die Grenze überschritten. Ja, hier hat das Gericht festgestellt, Zwar geht die außerordentliche Kündigung nicht durch, ja, also weil keine so erhebliche Pflichtverletzung, dass dem Arbeitgeber eben nicht zuzumuten ist, zumindest die Kündigungsfrist abzuwarten, aber als ordentliche Kündigung ging es eben durch. Und ich glaube, hier war es aber so, es wurde gar nicht hilfsweise ordentlich ausgesprochen, so wie wir das eigentlich immer empfehlen und handhaben, sondern die mussten umdeuten, die Kündigung.
Das ist möglich. Wir vermeiden diesen Schritt immer, indem wir jede außerordentliche Kündigung als hilfsweise ordentliche Kündigung aussprechen. Ja, das führte im letzten Jahr in einem Verfahren von mir zu dem Fall, dass ich am Ende, glaube ich, 9 Kündigungen im Raum stehen hatte. Eine ordentliche Kündigung und dann gab es noch 4 außerordentliche, hilfsweise ordentliche Kündigungen. Ja, aber dann vermeidet man eben diesen Rechtskniff über die Umdeutung. Aber wie Tüler sagte eben, das Gericht sagte hier, ja, das ist ein grob respektloses, beleidigendes Verhalten, absolut. Ich glaube, das unterschreiben wir alle. Sei auch an sich für eine fristlose Kündigung geeignet, aber eben die ordentliche Kündigung ist dann doch ein milderes Mittel. Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, andere Arbeitsgerichte würden das gegebenenfalls auch anders sehen. Ja, das Arbeitsrecht ist halt, ja, es ist Einzelfallrechtsprechung am Ende, auch bei diesen schönen, lustigen Entscheidungen. Warum jetzt ein Arbeitsgericht auf die Idee kommt, hier zu sagen, die ordentliche Kündigung ist milder oder angemessener als die außerordentliche Kündigung. Ja, oder wir hatten es vorhin, ob 3.300 Euro als Entschädigung angemessen sind oder 2.500 Euro. Das sind alles so Themen, da kommt es wirklich auf den Einzelfall an. Da kommt sicherlich auch drauf an, wie der Fall vor Gericht präsentiert wird, wie man den Richter, die Richterin davon überzeugen kann. Das ist schon, da ist eben wichtig, dass man den Fall wirklich gut darstellt, um da eine hohe Erfolgsaussicht zu haben.
Weil das spielt dann eben alles am Ende mit rein. Wir haben ja eine mehrstufige Prüfung bei jeder Kündigung und die erste Stufe ist eben immer, ist der Sachverhalt an sich geeignet, ja, eine Kündigung zu rechtfertigen. Das wird meistens anzunehmen sein, aber dann eben am Ende bei der Interessenabwägung, ja, und bei der Interessenabwägung weiß man ja schon, das kann in die Richtung ausfallen, das kann aber auch in die andere Richtung ausfallen und genauso wie Paul sagt, so kommt es eben am Ende des Tages bei gleichgelagerten Sachverhalten zu völlig unterschiedlichen Entscheidungen der Arbeitsgerichte, ja, weil eben über die Interessenabwägung, da spielen so viele Faktoren mit rein, Unterhaltspflichten, Familienstand, Dauer der Betriebszugehörigkeit, der übliche Ton in der Branche, alles, da spielt alles mit rein, ja.
Absolut, ja, also auch die Lebenswirklichkeit vor Ort ist sicherlich auch ein Faktor, auch wenn das Gesetz das jetzt nicht so vorsieht. Aber im Ruhrgebiet geht's möglicherweise ein bisschen ruppiger zu als bei euch hier im feinen München.
Genau, außer zu Wiesen.
Aber da freue ich mich auch schon wieder auf die Wiesen mit euch dieses Jahr.
Ja, das wird großartig.
Habe ich mich jetzt selber eingeladen?
Nein, du bist sowieso eingeladen.
Dann lade ich mich jetzt auch selbst ein. Ich komme auch mit.
Komm, Michelle, du darfst auch kommen.
Ich komme.
Und unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, Bewerbungen herzlich willkommen, ja. Wir diskriminieren auch nicht.
Und wir suchen auch nicht nur flinke Frauenhände.
Ja.
Okay.
Obwohl, da muss man ja sagen, eine Maß, da hilft schon, wenn man eine gewisse Kraft in den Händen hat, weil ich als quasi Norddeutscher, ja, hier in München, wurde im letzten Jahr schon häufig dafür belächelt, wie ich die Maß gehalten habe.
Mit zwei
Händen. Das ist eine schwache Leistung. Mit zwei Händen, das ist eine schwache Leistung. Da müssen wir dran arbeiten. Okay, ihr zwei. Ich glaube, das waren erstmal genug Kuriositäten für heute. Ich glaube, wir können da sicher mal einen Teil 2 draus machen. Das war wirklich lustig. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke, dass wir da sein durften.
Hat Spaß gemacht.
Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der Episode und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und auch vielleicht bei unserem Teil 2 von den Kuriositäten. Wir würden uns freuen, wenn ihr fleißig weiter zuhört, unseren Podcast abonniert und auch uns auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram folgt. In den Shownotes haben wir wie immer alles verlinkt.